Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Trade Deadline ist schon eine Ecke vorbei, schon eine Ecke rum. Und jetzt haben wir so langsam auch gesehen, nach dem All-Star Break, wie alle neuen Spieler mit ihren neuen Teams harmonieren oder noch nicht harmonieren. Zumindest erste Eindrücke haben wir gesammelt. Nur bei Anthony Davis müssen wir noch ein bisschen warten. Den haben wir erst ein halbes oder ein dreiviertel Spiel gesehen. Kommt dann irgendwann. Trotzdem haben wir uns gedacht, jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um uns mal wieder anzuschauen, wer denn am Ende oder Stand auch jetzt, wie gut sein könnte. Wir haben gedacht, nachdem wir jetzt wissen, wie es so aussehen könnte, zumindest einen ersten Eindruck bekommen haben, können wir ein bisschen sortieren. Und das tun wir heute. Und heute starten wir mit dem Westen. Da ist ja einiges passiert. Luka Doncic und so, Jimmy Butler. Deswegen ist es nicht uninteressant. Und deshalb sitzt er mir gegenüber, der auch nach Trades beim Sortieren niemals unübersichtliche.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, ist es dir, nachdem wir jetzt ein bisschen größere Trades hatten, nachdem manche Teams auch einfach weiter ein bisschen komisch sind, nachdem Kawhi irgendwie zurück ist, letzte Nacht nicht gespielt hat, aber ist es dir schwer gefallen zu sortieren oder war es dann doch am Ende alles mehr oder weniger wie gewohnt?
Naja, also eigentlich hat sich's für mich relativ klar angefühlt und dann habe ich danach eine Weile gebraucht, um zu überprüfen, bin ich da jetzt irgendwie sehr verzerrt in meiner Wahrnehmung und mache ich mir das zu leicht oder ist es vielleicht einfach so und bin ich irgendwie einverstanden damit? Also für mich ließ sich das schon einigermaßen klar einteilen. Das heißt nicht, dass ich jetzt genau weiß, wie die Conference am Ende aussehen wird, aber zumindest so, was meine Einschätzung so in Sachen insbesondere Playoff-Potenzial, weil wir das ja eigentlich immer am interessantesten finden, da bin ich schon einigermaßen überzeugt von dem, wie ich es jetzt aufgemalt habe. Mal schauen, wie ist dir denn gefallen?
Gab so ein paar Teams, bei denen ich trotz erster Eindrücke noch nicht genau weiß, ob das Positive, wie sehr ich das Positive gewichten soll. Also gerade bei den Lakers zum Beispiel habe ich mich echt ein bisschen schwer getan, wie ich die jetzt genau einschätzen soll. Und dann gab es irgendwie so ein paar Härtefälle, Rockets irgendwie, haben mit der Trade Deadline zwar nicht viel zu tun, aber ich weiß irgendwie nicht, was ich von denen gerade halten soll, nachdem es da ja irgendwie so bergab ging, wie ich das im Gesamtkontext anschauen soll. Aber im Endeffekt, ja, war es dann, breitete es sich ganz okay aus. Und jetzt muss ich mal gucken, ob wir weit auseinander liegen oder ob ich gewisse Dinge dann irgendwie auch falsch eingeschätzt habe.
Ja, was heißt falsch? Ich meine, also ich habe natürlich bei vielen Teams auch, das sind ja Schätzungen, ne? Weil wir halt
so, natürlich.
So ein bisschen am Anfang jetzt sehen können, wie läuft es so, was trauen wir denen zu oder also wie sind so die ersten Eindrücke. Teilweise wirkte es ja auf Knopfdruck direkt sehr gut, bei anderen ist es vielleicht ein bisschen mehr Work in Progress und so, aber ich glaube, wir werden sehen. Ich bin einfach gespannt. Ich hab auf jeden Fall absolut nicht die Tabelle wieder gespiegelt in meiner Sortierung.
Okay, das klingt schon mal interessant. Dann starten wir mal direkt unten. Ich hoffe, da wird die Tabelle wahrscheinlich noch recht stringent.
Fast, ja. Also ist ein Dreier-Tier, aber es sind jetzt nicht die drei untersten Teams, sondern also Pelicans und Jazz natürlich. Mhm. Also die haben jeweils 14 Siege, da auch wenn die Pelicans mittlerweile doch einige ihrer Spieler haben und man ungefähr alle 15 Spiele oder so auch mal einen Ausbruch erwischt und denkt, eigentlich sehen die ja, also die haben schon Talent. Aber es ist halt alles viel zu spät.
Ja.
Das wird nichts mehr. Jazz eh klar. Ich meine, ich habe mir jetzt gerade aus der letzten Nacht noch zumindest so die 15-Minuten-Version von Blazers gegen Jazz angeguckt. Und die Jazz starten jetzt halt gerade mit 5-15-Jährigen gefühlt. Also da ist schon klar, was die Ansage ist, sag ich mal. Da gibt es jetzt keine Mysterien mehr. Und dann ist da leider auch drin San Antonio. Also, weil ich da einfach denke, der Play-In-Zug ist jetzt auch abgefahren, auch wenn sie eigentlich nicht so weit weg sind und auch wenn sie immer noch, sie haben ja einige gute Spieler, aber der Typ, der das halt alles zusammengehalten hat und der vor allem defensiv irgendwie für die Klasse gesorgt hat und dann auch noch der beste Offensivspieler war, der ist halt einfach nicht mehr dabei. Und also bei allem Respekt für die Aaron Fox und den 60-jährigen Chris Paul, und den, ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist, Harrison Barnes, er ist auf jeden Fall auch schon seit ein paar Tagen dabei.
Und Profi, nicht zu vergessen.
Absoluter Vollprofi. Ja. Ich glaube, da ist einfach auch der Zug abgefahren.
Ja.
Also ich glaube einfach nicht, dass sie den Boden noch gut machen können. Da spricht ja auch der Trend irgendwie relativ klar dagegen.
Ja, glaube ich auch nicht. Ich habe sie trotzdem nicht im selben Tier wie die anderen beiden, weil die für mich halt nochmal nochmal mehr Stinkbomben zünden wollen auch. Ich habe die Spurs jetzt, also sind bei mir, kommen bei mir als nächstes Team, aber sind dann ein Tier drüber. Aber ja, also mit dem, was du sagst, stimme ich zu 100% zu, weil, also wir haben ja auch schon kurz Freitag, glaube ich, drüber gesprochen, nach der Wemby News, dass da es bricht einfach zu viel weg mit Wemby und sie haben, und sie sind auch nicht in der Position, also sie sind nicht im Play-In, auf einem Play-In-Platz, sie sind nicht in Playoff-Reichweite, sondern sie sind ja sowieso schon Tendenz Richtung, vielleicht schauen wir einfach, dass wir einen möglichst guten Draft-Pick bekommen und deshalb ist es, glaube ich, ja, sehen wir die auch mit da unten. Ich habe sie halt, bei mir sind halt, die untersten sind bei mir Poop for Coop, Jazz und Pelicans.
Ist gut.
Und dann kommt Lottery wie der Willen und da sind bei mir die Spurs mit drin.
Und die sind da alleine drin oder wer ist da
mit noch
drin?
Mit den Suns.
Ja.
Okay. Was, weil natürlich Lottery bringt ihnen nichts, aber sie sind trotzdem drin. Mhm. Und die Blazers habe ich noch mit drin, weil das die Blazers. Das ist
wie wenn du dir sonntags die Lottozahlen anguckst, ohne dass du
ein
Ticket
hast. Genau. Und richtig mitfieberst und sagst, so hätte ich getippt. So hätte ich getippt.
das war meine glückliche Zahl.
Ja.
Nur da dass halt hier sogar es kann ja aufgerufen werden, es ist dann einfach nur nicht ihres. Naja, egal,
genau. Die Suns, ne? Die Suns, genau.
Die Suns halt.
Die Suns halt. Und ich habe die Blazers noch mit drin, weil die Blazers sich zumindest spielerisch einfach dagegen sträuben. Momentan. Weil sie halt einfach einen guten. Sie haben das 8-beste Defensive Rating im Februar und das 8-beste Net-Rating im Februar.
Die haben auch noch mehr. Also die sind seit Mitte Januar gemacht, weil da ihr Höhenflug schon angefangen hat. Es gibt in diesem Zeitraum, also seit Mitte Januar, zwei Teams, die 13 Siege haben. Das sind Cleveland und Denver. Und dann gibt es ein paar Teams, die 12 Siege haben. Und da ist Portland mit dabei. Und die haben in dem Zeitraum die drittbeste Defense. Das 8-beste Net-Rating, 12-6-Bilanz. Ich hab mich da schon gefragt, ist der Zug für die jetzt vollkommen abgefahren, wenn es um den 10-Seed geht? Also jetzt nicht mehr als das und sie würden, glaube ich, dann auch nicht sich durchsetzen, weil so das Top-Level-Talent haben sie jetzt nicht unbedingt, aber die Form ist ja eigentlich schon sehr positiv, gerade wenn du das jetzt mit den Suns vergleichst, wo es eigentlich, also nur um das einmal kurz gesagt zu haben, in diesem Zeitraum, den ich angesprochen habe, haben die Suns 7 Siege geholt, 10 Niederlagen, Net-Rating von -5. Das ist in letzter Zeit ja noch viel schlechter geworden. Weil
-9,5 im Februar.
Also genau, jetzt verlieren sie nur noch und hassen sich. Also es ist ja auch durch diese KD-Nummer noch mal ein bisschen schlimmer geworden.
Ja.
Und also ich meine, die Suns sind ja auch nicht Zehnter, aber dann kommen noch die Kings, die halt irgendwie mittelmäßig sind. Wer weiß. Ist für mich nicht vollkommen ausgeschlossen, dass Portland die vielleicht sogar noch überholt. Die Chance ist eher gering, aber es kann noch passieren, weil ein bisschen Saison haben wir noch. Und wenn sie so weitermachen, ich weiß nicht, ob sie so viele Teams jetzt noch überraschen werden, wie sie das zuletzt vielleicht getan haben. Aber wenn ich mir die Blazers angucke, ich habe schon das Gefühl, dass die Defense eigentlich legit ist. Also dass das nicht jetzt irgendwie kompletter Zufall ist. Die haben schon einiges gutes defensives
Personal. Kamara
ist super. Klingen, wenn ich ihn am richtigen Tag sehe, ist einfach der neue Rüdiger Gobert quasi.
Ja.
Bringt da schon auch ein ziemlich großes Potenzial mit. Danny Avdija spielt eine super Saison.
Ja.
Also, und auch mit Grant, die haben ja schon kompetente Spieler. Rob Williams manchmal vielleicht auch noch so ein ganz kleines bisschen, wenn er mal gesund ist. Ich finde das Team nicht so schlecht. Also,
nee, überhaupt
wie gesagt, wahrscheinlich wird es nicht reichen. Aber letztendlich haben sie aktuell auch bloß 4 Siege weniger als Sacramento. Also komplett abgefahren ist der Zug, glaube ich, noch nicht.
Würde ich auch sagen. Ich habe ähnliche Überlegungen angestellt, habe mir dann aber überlegt, okay, es sind halt insgesamt 4,5 Spiele und Sacramento wackelt ziemlich. Da Christie hat ja letztens auch mal, als nachdem sie gegen die Warriors so deutlich verloren haben, hat er mal die Starter zusammengeholt und hat gesagt, also Freunde, was ist da eigentlich los? Levine, Monk, das harmoniert noch nicht so richtig.
Vergangene Nacht, Zakaria ist natürlich abgegangen wie ein Schnitzel, 42 Punkte.
Genau. Also letzte Nacht haben sie mal wieder gewonnen. Defensiv sieht es aber echt richtig mies aus, auch in letzter Zeit. Und die Offense kann noch nicht mithalten. Trotzdem sind sie für mich so ein Team, das dann auch mal schnell heiß laufen kann. Beziehungsweise, sie haben, glaube ich, trotzdem eine 5-5-Bilanz jetzt in den letzten 10 Spielen. Und deshalb, ich weiß nicht, ob die Kings so konstant jetzt noch so einbrechen in den letzten Spielen und Portland, das auch, wie du sagst, noch dieses Überraschungsmoment hat, dass sie so konstant liefern können, dass sie sie dann am Ende überholen. Ich würde es auch nicht ausschließen, aber ich habe mich dann trotzdem noch minimal für die Kings entschieden.
Ja, also wie gesagt, ich würde auch sagen, dass sie eine bessere Chance haben.
Ja.
Aber ich glaube, es ist noch nicht entschieden zwischen denen.
Und ja, würde ich jetzt auch, ja, würde ich
dir zustimmen. Ein Argument für den Kings Einbruch, den ich jetzt auch nicht unbedingt prophezeie, aber der schon möglich wäre, ist, sie haben nach Phoenix übrigens den zweitschwersten Spielplan, also Restspielplan, der noch ansteht, also unter anderem noch mit zweimal Cavs, einmal OKC, einmal Boston, zweimal Denver, einmal die Knicks. Und die Knicks sind ja gut, wenn sie nicht gegen Top-Teams spielen.
Genau.
Ja. Also mal gucken, mal gucken. Portland hat allerdings auch, also von den Top-Teams haben die auch noch ähnlich, aka fast genauso viele harte Aufgaben vor sich.
Ja, ja, Phoenix, ne? Es läuft.
Bei Phoenix läuft es, ja.
Also das Schedule.
Meinst du, es gibt da überhaupt noch eine Chance, dass die noch ins Play-In kommen, oder ist der Zug für dich eigentlich auch schon abgefahren?
Also für mich ist der Zug irgendwie abgefahren, einfach weil, also Schedule hast du angesprochen, du hast auch ganz kurz gesagt, so die Chemie funktioniert nicht. Ich glaube, durch diese Durant-Sache, dass sie versucht haben, ihn zu traden, ohne mit ihm zu sprechen, ist, glaube ich, auch ist sehr, sehr viel da kaputt gegangen. Durant schreit Budenhose an während Spielen. Es gibt keinen, sie haben auch keinen richtigen Leader in dem Sinne, keinen positiven Leader, der jetzt mal sagt, okay, jetzt komm, jetzt lass mal zusammenreißen, Arschbacken zusammen und los, sondern es ist halt irgendwie, ja, man macht halt irgendwie so sein Ding und versucht es dann schon, und es gab letztes Jahr schon keine großen, haben wir auch mal gesagt, spielerisch fehlt so ein bisschen das Gemeinsame, und sie haben es nicht gefunden, und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man in einer Situation, in der es scheinbar auch zwischenmenschlich schwer geworden ist, genau jetzt dieses Aha-Erlebnis hat und sagt, okay, wow, jetzt klickt's, und dann kommen noch irgendwie die Gegner dazu, die es ihnen auch nicht leichter machen. Und deshalb glaube ich nicht, dass sie es noch packen am Ende.
Ja, geht mir im Moment auch so. Also irgendwie wirkt es da nicht, als wäre noch das Feuer da oder der letzte Wille, das halt umzudrehen, sondern eher, als würden jetzt alle so ein bisschen auslaufen, bis es halt vorbei ist. Und im Sommer wird es dann wahrscheinlich vorbei sein. Also
lass uns noch rumbringen.
Man kann das ja immer nur von außen irgendwie bewerten. Man ist ja nicht im Lockerroom dabei, aber es wirkt auf jeden Fall gerade nicht so, als würden die noch an einem Strang ziehen. Anscheinend hat doch nicht alles an Jusuf Nurkić gelegen.
Was mich persönlich natürlich überrascht.
Ja.
Weil das war ja meine Meinung.
Nicht nur dich, die Suns dachten das ja auch.
Ja. Ja. Die Suns dachten natürlich viele Dinge so in den letzten zwei, drei Jahren, die sich.
Es gab ein paar Gedanken, ja.
Ja, die sich dann vielleicht nicht als beste Idee herausgestellt haben, aber. Das kann auch passieren. Ja.
Wer hat denn eigentlich dieses Jahr den Suns-Pick? Das werde ich jetzt mal kurz nachgucken. Ja. Das geht ja schnell. Ich weiß ja, wo ich sowas kriege. Ah, okay.
Houston?
Houston oder Brooklyn. Aber warte mal. Ach so, nee, da wird es ganz kompliziert. Das ist so ein... da sind vier Leute, also vier Teams dran beteiligt.
Und der Spieler spielt dann ein Viertel beim einen, ein Viertel beim nächsten und dann, oder wie?
Nee, das ist so dreifach Swaps. Ah, das ist mir dann immer zu kompliziert, irgendjemand wird es bekommen.
Irgendeiner kriegt ihn.
Sie kriegen auch irgendwas zurück, aber halt ein.
Ja, sie dürfen doch picken, also, aber vielleicht nicht selber dann.
Ja, nicht ihren eigenen Pick.
Ja.
Also, genau, das ist so less favorable oder least favorable. Also,
ja.
Sie kriegen den schlechtesten aus Cleveland, Minnesota und Utah. Also werden sie den von Cleveland kriegen, und das ist dann Pick 29 wahrscheinlich.
Na, stark. Und wer kriegt den besten? Wissen wir das?
Steht so den bei? Kriegt Utah.
Na klar.
Aber das heißt, sie kriegen ihren eigenen Pick. Also,
ja, stimmt. Und dann haben wir noch Minnesota und Cleveland in der Verlosung.
Minnesota und Cleveland sind da noch mit drin, und bei dem anderen Houston, Brooklyn, Oklahoma City und die Clippers.
Nein, also die gesagt, halbe Liga.
Wie gesagt, das ist mir jetzt zu kompliziert, um es hier aufzudröseln.
Ja.
Aber warte mal, bei Ding wird's bei Tankathon wird das ja manchmal schön anschaulich gemacht. Also momentan würde Phoenix den Pick an Houston schicken.
Okay. Na gut, das ist
Naja, und also Phoenix hat 9 der letzten 12 Spiele verloren, nur um das kurz einmal nochmal zu nennen. Sie sind einfach nicht besonders gut drauf, und sie werden es wahrscheinlich auch nicht mehr ändern.
Ja, ja. Wie, welchem Tier hast du sie? Nur um das zu vervollständigen, Blazers, Suns?
Ich habe es noch erweiterte Play-in-Range, also mit Kings, Suns, Blazers.
Okay.
Wie gesagt, die Kings sind da in dem Tier klar führend. Ja. Aber das heißt nicht, dass sie es am Ende garantiert schaffen werden.
Ja. Ja, ich hab's, die Kings haben für mich ein eigenes Play-in, Play-out. Sie spielen das Play-in und dann ist es auch wieder vorbei.
Du weißt aber, sie haben sich da schon durchgesetzt.
Weiland.
Irgendwann mal. Wobei, letztes Jahr haben sie das erste Play-in gewonnen und dann das zweite verloren. Ja. So war's. Naja.
Aber weißt du, ich sehe in diesem Jahr, wenn ich gucke, gegen wen es dann gehen könnte im Play-in, sehe ich jetzt keinen Weg durch das Play-in.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Vor allem nicht, wenn sie dann zwei Spiele gewinnen müssen.
Genau.
Ja, okay.
Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten.
Jetzt wird's spannend. Mhm. Ich habe das nächste Playoffs-Jahr-Contender 9 genannt.
Mhm, okay.
Da sind für mich drin die Rockets. Ja. Die, also wenn sie so weitermachen wie zuletzt, vielleicht nicht mal die Playoffs erreichen, aber ich glaube schon immer noch, weil sie ja auch immer noch eigentlich eine ganz gute Ausgangslage haben mit ihren 35 Siegen.
Ja.
Die Timberwolves sind da drin, die sich eigentlich schon über die Saison so ein bisschen stabilisiert haben, kann man schon sagen. Also die Defense ist ja wieder echt gut. Die Offense ist besser geworden. Sie ist immer noch nicht richtig toll. Jetzt kommen ja Randall und DiVincenzo auch zurück. Das wird dann wieder ein bisschen anders aussehen.
Ist natürlich die Frage, wie gut ist es, wenn Randall zurückkommt insgesamt.
Genau, für die Offense. Das ist open for discussion. Ich glaube, in dieser Saison war es bisher jedenfalls eher kein positiver Einfluss, gerade auf Ant. Da ergibt es nicht so viel Sinn. Gleichzeitig ist halt, wenn Ant quasi alleine federführend ist, dann fehlt einfach auch ein weiterer Star-Level-Creator oder einfach Offensivspieler, jemand, der beständig Offense liefern kann in den Playoffs. Und deswegen sind sie für mich kein gefährliches Playoff-Team. Sie werden es reinschaffen, da würde ich schon von ausgehen, aber ich würde sie da nicht unbedingt fürchten, weil sie einfach, glaube ich, zu eindimensional dann irgendwie auftreten würden. Und klar, die Defense ist gut, aber es geht auch nicht nur damit. Du musst halt schon auch offensiv noch die Möglichkeit haben, wirklich Teams deinen Willen aufzudrücken. Und da sehe ich andere einfach in einer besseren Ausgangslage für. Immer natürlich auch ein bisschen Matchup-Frage. Ich meine, sie sind ein großes physisches Team. Das ist ja für manche andere auch ein bisschen schwieriger. Ich meine, sie haben sich jetzt gerade auch mit der OKC gebattelt, allerdings auch in Overtime gewonnen. Aber da würde ich jetzt auch nicht zu viel hineinlesen. Gerade über eine Serie nicht unbedingt. Und also ja, deswegen sind die Wolves für mich dort drin. Oder die Grizzlies, die halt den Third Seed haben, aber die ich irgendwie als Playoff-Team einfach nicht kaufe. Sag mir einmal kurz, wie deine Tiers aussehen und dann können wir da noch drüber diskutieren.
Ich hab Alarmstufe Gelb. ist mein nächstes Tier, weil so ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ich schätze sie auch als sichere Playoff-Kandidaten ein, aber glaube auch nicht, dass mehr, also auch als unangenehme Playoff-Teams, Moment, als unangenehme Playoff-Teams ein, weil sie, ich meine, Minnesota haben wir die Defense, wir haben Ant, wir haben, ich habe da die Rockets noch drin mit ihrer Defense, mit ihrer Jugend, mit ihrer Athletik. Ich habe da auch die Rockets drin und die Rockets übrigens.
Und die Rockets,
ja. Und nicht zu vergessen die Rockets. Ich habe auch die
Houston.
Mavs. Und Houston, genau. Die Mavs habe ich noch mit drin. Weil ich glaube, dass die Mavs sehr, sehr eklig werden können in den Playoffs, je nachdem, wann und wie Davis zurückkommt, wann und wie Lively zurückkommt, wie es mit Gafford aussieht. Ich glaube, mein Problem mit den Mavs in diesem Jahr ist einfach, dass es eine fundamentale Neuausrichtung ist, dann am Ende, und sie einfach kaum Zeit haben werden, sich aneinander zu gewöhnen. Und deshalb, das kann in meinen Augen dann gut zusammengehen und dann schwer zu spielen sein. Aber es ist dann, ich glaube, dann am Ende treffen sie dann auf zu viel Konstanz auf der anderen Seite, gerade wenn es dann vielleicht mal in die zweite Runde geht, als dass ich ihnen dann wirklich vertrauen würde, dass sie da durchmarschieren können. Das ist so mein...
Irgendwo fair, andererseits würde ich dazu auch sagen, es ist ja durchaus möglich, dass es auch in der zweiten Runde ein Team wäre, was ebenfalls neu ist.
Das stimmt.
Und klar, Davis hat jetzt einen zeitlichen Nachteil, weil er jetzt erstmal noch ausfällt, aber...
Ja.
Er soll ja nicht mehr monatelang ausfallen, sondern eher so in, ich glaube, ein, zwei Wochen soll er eigentlich wieder spielen.
Ja, das stimmt. Aber Gafford fehlt dann immer noch. Das heißt, und Lively ja sowieso. Und
genau.
wenn du dann davon ausgehst, gut, je nachdem, was sie da machen, du passt dich natürlich auch der Situation an. Aber wenn du davon ausgehst, dass sie dann gerne mit diesen zwei Bigs spielen wollen, Davis möchte auch gerne auf der 4 spielen, vielleicht disponieren sie um.
Vielleicht merkt er auch zum 8. Mal in seiner Karriere, dass Teams besser sind, wenn er auf der 5 ist.
Genau, aber da braucht er natürlich auch erst wieder ein bisschen Zeit, jetzt bei einem neuen Team, theoretisch mit neuer Ausgangslage. Aber also ich glaube, für mich sind einfach noch so ein bisschen zu viele Dinge, die sie einfach jetzt on the fly klären müssen und die sie erstmal gar nicht richtig klären können, weil, wie gesagt, Davis kommt zwar bald zurück, aber Gafford ist noch ein bisschen länger raus, Lively ist noch ein bisschen länger raus. Und das ist dann, ich glaube, dann, es könnte noch zu sehr haken. Aber ich glaube, sie sind schon. Wenn sie alle fit sind, sind sie für mich das gefährlichste Team aus diesem Tier. Und die Clippers habe ich noch mit drin.
Okay. Einfach,
weil das für mich so, auch kann sehr unangenehm sein, aber Kawhi, jetzt hat er wieder nicht gespielt. Gut, gegen Detroit kannst du verlieren, ne?
Im Moment ja.
Im Moment ja. Siebter Sieg in Folge, glaube ich.
Ja.
Und Kate bestätigt auf jeden Fall seine All-Star-Teilnahme. Ich glaube, er möchte da keine Zweifel aufkommen lassen, ob das jetzt irgendwie nur aus Nettigkeit war.
Nee, der geht auch Richtung Supermax. Der wird All-NBA schon schaffen, wenn das so weitergeht.
Ja. Natürlich auch wieder die Frage, ob das die Franchise so gut ist, aber...
Erstmal schon. Die müssen auch mal was haben, worüber sie sich freuen können. Und das ist doch cool, dass sie jetzt diese Saison haben.
Der Kopf spielt ja auch mit, ne?
Der ist manchmal das dritte Bein.
Ja, das kann das dritte Bein sein. Oder in unserem Fall der dritte Arm dann.
Ja, aber meistens eher das dritte
Bein. Das dritte Bein, ne? Ja, das stimmt. Für den sicheren Stand. Die Clippers muss jetzt auch, Bogdanovic muss sich integrieren, muss irgendwie seinen Dreier finden. Kawhi ist halt so ein bisschen der Elefant im Raum. Kommt er irgendwo in die Nähe dessen, was er schon geleistet hat in den Playoffs, sind die Clippers extrem gut, glaube ich, und extrem gefährlich. Ich weiß es aber halt nicht und deswegen sehe ich sie auch noch nicht so ganz ich sehe sie als gefährliches Playoff-Team an, aber halt noch nicht als Contendre.
Ich habe die Mavs und die Clippers auch in einem Tier und da sind dann auch noch die Warriors drin und das heißt Wildcards, einfach weil da, ich meine, du hast die Fragezeichen genannt, die irgendwie beantwortet werden müssen über den Rest der Saison. Also gerade in Kawhis Fall dann halt auch während der Playoffs im Sinne von anderthalb Spiele, dreieinhalb Spiele, kein Spiel, so, das weiß man halt alles noch nicht. Und das ist dann ja schon auch sehr ausschlaggebend dafür, inwieweit man sie da ernst nehmen kann. Aber ich sehe auf jeden Fall in diesen Teams Potenzial, sehr gut zu sein. Also auch als Playoff-Teams, weil ich da schon individuell einfach eine sehr, sehr hohe Qualität dann teilweise sehe. Und ich meine, bei den Warriors siehst du es jetzt gerade auch schon in der Realität so, also weil sie es gerade einfach auch schon abrufen können mit Jimmy Butler. Bei den Mavs, die verkaufen sich aber eigentlich dafür, dass sie im Moment keine Spieler haben, auch ziemlich gut.
Ne? Ja,
absolut. Die ersten Eindrücke mit Davis, die zwei Viertel waren auch sehr gut. Und ich sehe bei denen auch die Möglichkeit, dass die jetzt im Rest der Saison richtig Probleme kriegen werden und dass die am Ende im Play-In rausgehen. Das kann passieren. Also wenn die nicht rechtzeitig gesund sind, wenn es auch mit Kyrie so weitergeht, der regelmäßig über 40 Minuten spielt und eigentlich auch schon mit zwei verschiedenen Verletzungen unterwegs ist und 33 wird nächsten Monat, wenn die den verheizen, dann sehe ich da offensiv auch schwarz. Das ist schon so. Aber ich glaube, wenn die es hinbekommen, zum richtigen Zeitpunkt gesund zu sein, dann kann das schon ein rundes, gefährliches Playoff-Team sein. Und deswegen habe ich sie zum Beispiel über einem Team wie Memphis, wo ich da einfach irgendwie denke, das ist ein guter Ansatz für die Regular Season, den sie haben. Also auch ihr Kader mit 11 bis 15 kompetenten NBA-Spielern ist gut. Also wo sie halt sehr fleißig durchrotieren können, wo irgendwie jeder an jedem Tag auch mal so ein bisschen heiß laufen kann und übernehmen kann. Ich finde das ein geiles Konzept eigentlich für die Regular Season. Aber wenn ich dann denke, und dann ist irgendwann Playoffs und dann bereiten sich Teams auf die vor, und wer kann denn dann von denen individuell auch was reißen? Und dann denke ich halt an Ja, der 35 Spiele macht und nicht so gut ist, wie er vor zwei Jahren war im Moment. Das muss man schon sagen. Mhm. An Jaren Jackson, der mittlerweile schon ziemlich gut da drin ist, Leute aus dem Weg zu schubsen und dann irgendwie am Korb abzuschließen. Also der schon so den Drive auf jeden Fall mit drin hat, der auch Dreier werfen kann, der aber, glaube ich, halt, also von Leuten mit einer hohen Usage, einer der Spieler ist in der Liga, der mit am wenigsten passen kann. Das ist, glaube ich, auch jemand, für den man dann im Zweifel wahrscheinlich planen kann. Bane spielt nicht seine beste Saison. Und irgendwie, das sind dann halt schon die, sag ich mal, außergewöhnlichen Spieler. Da haben, glaube ich, halt andere Teams einfach mehr, wo ich auch in den Playoffs drauf vertraue. Zumal, also auch wenn wir Jar nehmen, auch in Bestform, ist das ja immer noch jemand, der in den Playoffs halt auf eine bestimmte Art verteidigt werden konnte, weil er kein konstanter Shooter ist. Das hat sich ja nicht geändert. Und er hat, glaube ich, im Moment jedenfalls nicht die Dynamik, die ich von ihm schon mal gesehen habe. Jedenfalls nicht konstant. Du siehst es schon immer mal in Bursts, aber nach diesen Bursts fehlt er dann auch mal drei Spiele. Und irgendwie fällt es mir da einfach ein bisschen schwer dran zu glauben, dass das ein Team ist, das in den Playoffs jetzt Matchup unabhängig irgendwie Leute vor riesige Probleme stellen kann. Vielleicht unterschätze ich die auch total, aber also für mich ist Memphis im Moment echt so ein bisschen auf dem Papier eigentlich richtig gut und je genauer ich mir das anschaue, desto mehr verliere ich eigentlich das Vertrauen darin, dass das ein gefährliches Team ist.
Es ist halt so ein bisschen, dass sie machen halt seit etwas, was man jetzt nicht so oft gesehen hat, beziehungsweise was man so auch in der Liga momentan ja nicht richtig sieht. Wir haben ja über ihren Ansatz haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen mit wenig Pick and Rolls, wenig Triple Handoffs, viel Bewegung und so. Und ich glaube, das ist halt, deswegen tue ich mich auch schwer, sie einzuschätzen, einfach weil ich nicht weiß, inwieweit Teams dafür in den Playoffs halt einfach richtig planen können. Also ich würde, klar, man geht irgendwie so ein bisschen davon aus, oder ich gehe auch so ein bisschen davon aus, okay, du, da ist ein Team, das sehr drauf ausgelegt ist, in Räume zu ziehen, zu cutten, sich permanent, dass permanent alles fließt und dass alle ihren Beitrag leisten. Und da würde ich auch davon ausgehen, ja, wenn du dir als gegnerischer Defensive Coordinator oder Defensive Coach dir diese ganze Geschichte anschaust, dass du da in einer Serie Lösungen findest. Jetzt bin ich aber ich bin gespannt, ob das geht. Und dann der Jar-Punkt ist für mich sehr, sehr valide, auch aufgrund der Tatsache, dass das, was sie machen, ja auch nicht zwingend zu Jars Spiel passt. Also, weil für ihn ist das ja eigentlich schon ganz geil, wenn er einen On-Ball-Pick bekommt oder er einen Pick-and-Roll laufen kann oder er da halt irgendwie dann Richtung Ring gehen kann oder er da halt seine Geschwindigkeit nutzen kann. Und deshalb, was du sagst, er wirkt jetzt nicht so explosiv, ist glaube ich, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, okay, wie wohl fühlt er sich in diesem System? Ich meine, es gab ja jetzt auch diese Gerüchte von Howard Beck, dass sollte, je nach Ausgang, dass die Grizzlies eventuell überlegen könnten, ob sie Jar traden im Sommer. Wir haben gestern bei Patreon drüber gesprochen, im Mailbag. Bisschen genauer, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt eminent ist und dass das jetzt demnächst passiert, sondern dass man vielleicht einfach, dass einfach ein Gedankengang ist. Aber also dann, klar, du brauchst dominante Spieler eigentlich in den Playoffs. Und dann, ob Jar dieser Spieler sein kann, ob es einen Playoff-Plan gibt, das weiß ich nicht. Deswegen, ich sehe die Grizzlies auch ein bisschen weiter. Mir sind sie im nächsten Tier mit den Warriors zusammen. Also ich habe sie noch ein bisschen über den anderen, einfach weil es doch so gut läuft und ich dann irgendwie, vielleicht will ich auch, dass es funktioniert, weil ich es irgendwie auch cool finde, wenn ein Team einfach mal einen ganz anderen Ansatz hat und eine ganz andere Idee verfolgt als der Rest der Liga. Und aber ich habe so das hundertprozentige Vertrauen habe ich jetzt irgendwie auch nicht. Und
für mich ist auch, also ich will das auch überhaupt nicht irgendwie kleinreden oder als negativ bezeichnen mit der Idee, die sie haben, weil ich finde den Ansatz auch gut. Wie gesagt, ich finde ihn gerade für die Regular Season gut. Nur ja. Was halt, glaube ich, auch schon ein Unterschied ist, wenn du jetzt die NBA vergleichst, auch mit anderen Ligen oder auch mit internationalem Basketball so. Das System ist halt immer eine wichtige Grundlage. Aber gerade in den Playoffs ist halt dann auch schon sehr entscheidend, wie ist dein Talent in der Spitze und wie bist du in der Lage, regelmäßig auch mal, wenn dein System versagt, trotzdem noch eine Lösung zu finden. Selbst wenn das, ich nehme jetzt einen wilden Wurf gegen drei Verteidiger, weil ich es kann, selbst wenn das die Lösung ist, es ist wichtig, das im Arsenal zu haben. Das ist einer der Gründe, warum Kobe Bryant so eine Legende war. Also, das ist, also die Triangle Offense beispielsweise die war schon gut für die Bulls und für die Lakers. Aber sie haben nicht deswegen gewonnen, sondern halt, weil sie dann auch noch die besten Spieler hatten.
Ja, die Bulls haben vor allem gewonnen, weil die Organisation so gut war.
Genau. Ja.
Das vor allem deshalb. Die Organisation hat gewonnen, nicht die Spieler.
Das muss man ganz klar so sagen. Und ich weiß nicht, da denke ich mir dann teilweise, es ist ein cooles Konzept. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viel von dem, was Memphis diese Saison macht, dass man das in Teilen über die nächsten Jahre auch bei vielen anderen Teams noch sehen wird. Das ist ja häufig so, dass eine Innovation von irgendwem eingebracht wird und sich Leute denken so, eigentlich ganz geil, können wir auch mal probieren. Das funktioniert ja bei denen irgendwie ganz gut. Aber ich glaube, wie gesagt, es reicht mir nicht, um dann darüber hinwegzusehen, dass ich irgendwie, was die Spieler der Grizzlies angeht, die ich schon auch zum Teil für sehr gut halte, also es reicht mir nicht, um mir die Zweifel daran zu nehmen, dass die dann auf dem höchsten Level gut genug sind, Stand jetzt.
Ja, fair, auf jeden Fall. Kannst du dir erklären, oder so Jars-Probleme, kannst du sie dir erklären?
Naja, also ich meine, ein Teil ist sicherlich schon auch für ihn, glaube ich, dass diese Availability irgendwie ein Thema ist. Also, dass man ja jetzt nicht unbedingt immer konstant in einem Rhythmus sein kann, wenn man halt so regelmäßig dann auch wieder pausieren muss. Vielleicht, also du hast ja gerade gesagt, eigentlich für seine Spielweise ist es jetzt nicht unbedingt das Traumsystem, was die Grizzlies gerade spielen. Vielleicht spielt das für ihn auch eine Rolle. Aber vielleicht ist es auch dann teilweise ein bisschen was Körperliches. Also jetzt, ich habe mir das Spiel gestern gegen die Cavs angeguckt. Und da hattest du schon phasenweise mal so Drives gesehen von ihm, wo man dachte, das sieht jetzt schon mehr aus wie Morant, aber es kommt halt etwas
etwas seltener zum Einsatz, als man das irgendwie kannte in der Zeit, wo er halt auch 27 Punkte im Schnitt gemacht hat und nicht 20, wie jetzt gerade. Und wo man irgendwie dachte, der kann ein Spiel schon auch richtig übernehmen. Und das tut er in letzter Zeit halt echt selten. Also muss man schon sagen, so auch jetzt, wenn man sich das so anguckt von den letzten Spielen, die er jetzt in 2025 gemacht hat, er ist kein einziges Mal über 30 Punkte gekommen. Das ist halt schon ungewöhnlich, finde ich, für einen Spieler dieser Klasse und dieser Reputation. Also vielleicht ist auch einfach das Vertrauen in den Körper nicht so da, wie man das gerne hätte.
Ja, ist möglich. Also ich meine, es ist ja auch einfach viel, viel gewesen in den letzten Jahren. Dieses System, es ist halt so eine zweischneidige Sache auch dann, also jetzt mit Blick auf Ja, weil es natürlich einerseits spielt jetzt nicht gerade in seine Stärken hinein, andererseits muss er natürlich auch weniger, also dadurch, dass es egalitärer ist. Und ich weiß nicht, ob es auch so ein bisschen so ein Konservieren ist. Klar, ist dann in engen Spielen, möchtest du natürlich dann, dass er übernimmt. Vielleicht geht, also ich will es auch nicht spekulieren, so nach dem Motto, ja, der schont sich jetzt nur in den Playoffs, dann sehen wir wieder den alten Ja. Also das will ich damit nicht sagen.
Ja, und ich meine, die Hoffnung wäre ja, dass wenn man sich halt ein bisschen zurücknimmt im Sinne des Teams oder zum Wohle des Teams, dass man dann effizienter wird. Ne? Also halt weniger bessere Würfe nimmt und so und vielleicht ein bisschen gezielter auftritt. Das ist halt bei ihm nicht der Fall. Also er ist gerade aus dem Zwei-Punkte-Bereich war er noch nie so ineffizient, wie er jetzt gerade ist. Gut, Dreier war ja noch nie besonders toll, da ist er ungefähr auf Karriereniveau. Leistet sich mehr Turnover als hier zuvor. Mhm. Also, weiß nicht, so, ich glaube, er ist halt im Moment einfach nicht, also er spielt, abgesehen davon, dass er auch von der Menge der Spiele nicht dahin kommen würde, spielt er, finde ich, auch absolut keine All-NBA-Level-Saison. Mhm. Und also er war auch zu Recht kein All-Star.
Ja.
Und das muss man schon so sagen, für einen Typen, der vor 3 Jahren noch All-NBA Second Team war und der auch wirklich eins der aufsteigenden Gesichter irgendwie der Liga gewesen ist. Das ist jetzt im Moment nicht nur nicht der Fall, weil er mit Waffen rumgewedelt hat und mit Waffeln vielleicht auch.
Als mit Waffen eigentlich.
Ja. Ich meine, er war auch letzte Saison in den neuen Spielen, die er hatte, war er besser, als er jetzt gerade ist.
Ja, er war auch Anfang der Saison eigentlich gut. Da hat er zwar nicht so viel gescored, aber da war schon relativ, also hat er auf seine Art dann schon auch dominiert teilweise. Also er war so unter, also er hatte die Dinge so gefühlt unter Kontrolle. Also es ist auch ein bisschen.
Das ist echt krass, der hat über die gesamte Saison erst zweimal 30 Punkte oder mehr gemacht. Das ist schon anders, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob in den Playoffs, ob irgendwas in der Schublade ist oder so. Ich meine, die Grizzlies, die machen sich auch Gedanken, die wir uns machen. Also, das ist ja, deswegen, wie gesagt, nicht so, dass wir, okay, auf einmal legt Jar 35 plus auf und sie laufen einen Pick and Roll nach dem anderen, das glaube ich jetzt nicht, aber also, was ist, so, ich ja, und ich meine, das Talent ist schon da und die Tiefe ist auch da. Klar, in den Playoffs ist es weniger wichtig. Sie haben 2 Rookies, die viel spielen. Kannst du natürlich auch sagen, in den Playoffs, wird das kompliziert? Aber ja, ich habe es
nicht. Ja, und die richtig guten Flügelverteidiger haben sie halt auch immer noch nicht. Ne? Ja. Also Jalen Wills macht das und also macht es ehrbar, aber das ist ja nicht so, dass wenn du dann in eine Serie gegen die Lakers gehst, sagst, Jalen, du hast Luca.
Ja.
Kein Problem.
Und dann auch noch LeBron.
Nimmst beide. Genau, wer macht den? Also, ja, weiß ich nicht. Obwohl sie eine gute Team-Defense haben und obwohl Jaren Jackson auch also eine All-NBA-Level-Saison spielt und jetzt auf einmal, weil Victor ja ausfällt, auch wieder ein Defensive Player of the Year-Kandidat ist, habe ich auch da irgendwie meine Zweifel, dass das dann auf dem höchsten Level funktioniert. Aber ja, wie gesagt, für mich ist einfach Memphis Playoffs ja, Contender nein. Und das auch eigentlich klar. Also für mich gibt es da eigentlich kein Szenario, wo wir die am Ende in den Finals sehen.
Nee, also glaube ich auch nicht.
Und auch eigentlich nicht in den Conference Finals.
Ja. Ja, vielleicht muss ich auch in meine Alarmstufe gelb Tier packen mit rein.
Und das nächste ist dann rot mit Steven Seagal drin, oder was?
Genau, oder mit der einen, die aus der Torte kommt.
Ja, genau. Absolut.
Ja, im nächsten sind die Warriors für mich, das ist so mein Conference Finals Wildcard. Die Warriors, ich vertraue ihnen irgendwie noch nicht so ganz. Oder ein bisschen, also komischerweise, also das heißt, ich vertraue ihnen nicht. Vielleicht ist für mich auch der Sprung dann zu groß, den sie machen müssen und ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich meine, momentan, es deutet ja vieles darauf hin, dass sie einen großen Sprung machen können. Also James Butler, auch wenn er nie so hieß, ist angekommen und hat offensichtlich einen
Jimmy Butler der Dritte.
Jimmy Butler der Dritte, genau. und hat offensichtlich einen sehr positiven Einfluss auf das Team. Also alle Dinge, die man sich so versprach rund um den Trade, scheinen sich zu erfüllen und dann noch ein bisschen mehr. Also die Chemie, die er mit Draymond hat, das ist schon sehr, sehr gut, wenn man so ein bisschen füreinander screent oder so, oder Butler cuttet und Draymond weiß genau, als würden sie seit Jahren zusammenspielen, da ist er der Jimmy und der bekommt den Ball, kann ihn reinlegen, dass er diese Bully-Ball-Option, die sie jetzt haben, dass er jemand am Ring abschließt regelmäßig, dass er jemand Freiwürfe zieht, dass er jemand auch so ein bisschen diese egal wer da kommt, Mentalität hat, ich mach's eh besser. Also ich glaube, das tut ihnen auch so als Team relativ gut. Und auch so dieses Lineup, das sie jetzt spielen, also wenn sie halt starten zum Beispiel, sind sie natürlich auch relativ klein mit Draymond auf der 5, aber mit Podziemski, der irgendwie auch zu profitieren scheint, mit Moody, das wirkt sehr rund. Und dazu kommt halt auch, dass Kollege Curry jetzt halt auch von so ein bisschen, glaube ich, als hätte man seine Fesseln so ein bisschen gelöst, die ja so ein bisschen sprichwörtlich da waren, einfach weil die Defense sich so auf ihn konzentrieren konnte. Und jetzt ist da wieder so eine gewisse Leichtigkeit da. Ja. Und damit, ja, sind sie halt schon, also, sie sind sehr, sehr gut momentan. Also 5-1 mit Butler sind sie mittlerweile, ne? Also das. Und ich.
Und es sieht schon auch überzeugend aus.
Es sieht aus, genau. Es geht nicht nur darum, okay, sie gewinnen jetzt gegen die Mavs ohne alle im zweiten Spiel, nachdem sie das erste Spiel ja verloren hatten. Sondern es sieht aus, als sei das irgendwie haltbar. Ja. Butler verteidigt sehr gut. Hat richtig Bock anscheinend. Was habe ich letztens hat auch irgendwie mal Plays auf irgendwie während einer Auszeit und.
Er ist jetzt auf einmal Musterschüler Jimmy. Das ist ja, halt, das ist halt so. Das Geile bei ihm.
Ja, mal gucken, wie lange. Aber er kann das ja. Er kann das ja, wenn es. Ne?
Ja, es ist halt schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich meine, ich habe so am Anfang, als das mit ihm und Miami losging, habe ich ja gesagt, so, ich glaube schon, dass der halt auf jeden Fall noch eine Rolle aufs Titelrennen spielen kann, weil der einfach immer noch verdammt gut ist. Und dann ging das so lange hin und her, dass ich irgendwann auch dachte, ja, okay, aber. Können wir jetzt mal aufhören mit dem Theater?
Also ja, genau.
Irgendwann vergisst man das ja auch so leicht. Ja. Und also ich habe dann auch bei den Warriors gedacht, okay, natürlich hilft ihnen das, aber ich weiß nicht, ob sie dadurch jetzt irgendwie dann wirklich noch den Schritt zum Contender machen können. Weiß ich auch immer noch nicht, aber sie sind auf jeden Fall jetzt gerade wieder, sie sind wieder interessant geworden und sie glauben selber wieder, dass sie eine Chance haben. Und ich glaube, dass das allein schon ein ziemlich großer Unterschied ist zu vorher. Ja. Und bei Butler, der ist halt einfach auch schon, wenn der Bock hat, ein unfassbar guter Basketballspieler.
Ja.
Das hat man teilweise vergessen, aber wir haben das über die letzten Jahre gesehen und auch jetzt über die letzten anderthalb Jahre, wo alle irgendwie auf seine Leistungen in Miami dann ständig gekackt haben. Wenn man da so sich dann Advanced Metrics und so anguckt, die waren alle halt immer noch richtig gut. Also die haben auch alle immer noch reflektiert, dass der halt absolut einen positiven Einfluss auf das Feld hatte. Dass wenn er abseits des Feldes dann teilweise einen negativen Einfluss hatte, also das will ich ja gar nicht bestreiten, aber ja. Das ist zu sehr in die eine Richtung rausgeschlagen. Und jetzt gerade, ja, sieht man halt schon, der ist immer noch gut. Ich glaube, was auch ihn gerade für die Warriors so wertvoll macht, der macht halt auch viel so Rollenspieler-Scheiß. Also im Sinne von, hat irgendwie Näschen für den Ball, der holt super viele Offensiv-Rebounds, seitdem er für Golden State spielt, was, glaube ich, auch wichtig ist, gerade mit diesen kleinen Lineups. Ja. Der cuttet, der bewegt sich abseits des Balles, der ist immer noch ein toller Verteidiger und er macht dir halt 25 Punkte. Oder wenigstens 20 und geht regelmäßig an die Linie, schließt am Korb ab, was sie vorher nicht hatten, hat irgendwie eine Spielintelligenz, die einfach so groß ist, dass man sich auch, also dass auch diese Sorgen, die man haben konnte, passt das denn, weil Draymond wirft ja auch nicht, dass sie vielleicht auch einfach ein bisschen überzogen waren. Also du hast ja das Zusammenspiel zwischen den beiden schon angesprochen, aber auch wenn er und Curry off-ball füreinander screenen, einer geht hoch an die Dreierlinie, der andere geht runter Richtung Korb, so. Das ist jetzt nicht unbedingt gleich zu verteidigen und Butler ist halt einfach extrem klug. Also der weiß halt auch, wo er sich hinbewegen kann.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Und ich glaube, das wurde halt teilweise schon sehr unterschätzt. Und im Moment macht das Bock. Wie gesagt, es ist trotzdem ein Team, was abhängig ist von drei Spielern, die 34 bis 36 sind.
Das Playoffs auch neu ist. 35 auf jeden Fall.
Genau, und das, was halt auch schon für einige Matchups auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen zu klein sein wird. Die müssen auch ja noch gucken, was sie mit Jonathan Kuminga machen, wenn der wiederkommt. So, der muss ja dann auch irgendwie reintegriert werden. Der hat jetzt nicht dieses übernatürliche Basketballverständnis, wie es Butler oder Green haben. Deswegen ist das vielleicht dann schon ein bisschen komplizierter. Aber selbst wenn, jetzt gerade sieht es halt gut aus. Und was dort was ihnen helfen kann. Sie sind ja jetzt immerhin, glaube ich, schon auf den 9. Platz geklettert. Sie haben aber auch nur eine relativ geringe Distanz. Also die Clippers haben halt auch bloß einen Sieg mehr als sie. Und die Clippers sind aktuell auf Platz 6. Und Golden State hat den zweitleichtesten Restspielplan im Westen. Also es wäre schon möglich, dass sie sich in eine bessere Ausgangslage versetzen, als sie momentan haben. Ich glaube jetzt nicht, dass sie einen Heimvorteil in Runde 1 haben können. Aber sagen wir mal so, wenn sie jetzt auf Platz 6 klettern könnten und dann Runde 1 gegen Memphis spielen würden, dann würde ich momentan schätzungsweise auf Golden State setzen. Weil ich glaube, dass sie einfach bewiesene Playoff-Spieler haben, denen ich dann in so einer Serie einfach mehr vertraue. Ich glaube nicht, dass die das Zeug haben, um dann noch 3 weitere Serien zu gewinnen. Also für mich ist das kein Titelkandidat, aber wenn alles unfassbar gut läuft, vielleicht zweite Runde oder so, würde ich ihnen schon zutrauen.
Ja, geht mir ähnlich.
Halt gegen das richtige Matchup. Nicht, wenn sie jetzt gegen OKC oder Denver spielen müssen.
Ja, genau. Und ich meine, das Ding ist, ich glaube, es hat halt auch, also so eine Playoff-Runde gegen Curry, Butler und Draymond, da lässt du, glaube ich, auch viel als Team. Also das ist, also du weißt schon, bevor du reingehst, das wird unangenehm und das kostet Energie, so eine Serie. Und deswegen, also ich glaube, das hat, also richtig Bock auf die hat auf jeden Fall hat keiner. Also das ist die Probleme, die du angesprochen hast, sehe ich genauso. Deshalb sind sie für mich auch noch nicht in einem, also kein Conference Finals Contender, aber wenn alles richtig fällt, kann das schon passieren. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen. So, deshalb sind sie noch ein bisschen drunter. Sind sie für dich, mal ganz kurz deine Tiers mal sortieren? Tiers sortieren?
Ja, also das Playoffs, ja, Contender, nein, hatte ich ja. Da sind 7, 8, 9 Grizzlies, Timberwolves, Rockets drin. Dann Wildcards habe ich Clippers, Mavs und Warriors drin. Weil ich auch am Überlegen bin, eigentlich. Vielleicht bin ich auch schon so weit, dass ich die Warriors dann noch ins nächste in Flawed but Dangerous reinpacke, wo auch die Lakers drin sind. Mhm. Weil jetzt habe ich eigentlich dann nur noch 3 Tiers, wo jeweils ein Team drin ist.
Okay.
Aber Lakers im nächsten, ich glaube, ich ziehe die Warriors hoch. Und wie gesagt, so die beste Version der Mavs finde ich eigentlich schon auch spannend. Aber ich halte es für möglich, dass wir die nicht zu sehen kriegen.
Das ist genau. Das war im Endeffekt mein Punkt. Also ich habe, wenn die das zusammenkriegen, dann klettern sie für mich sehr, sehr weit nach oben. Ich tue mich jetzt halt.
Aber wie weit oben klettern sie dann? Also meinst du, Version könnte Herausforderung Nummer 1 für OKC sein, zum Beispiel?
Da sehe ich Denver eher. Mhm. Aber in dem Pool würde ich sie dann sehen. Mhm. Die beste Version, wenn das alles funktioniert. Aber dann sind wir immer noch an dem Punkt, dass halt der einzig verlässliche Offensiv-Creator für die Playoffs Kyrie ist.
Ja.
Und das, da bin ich bei Playoff-Defenses bin ich sehr gespannt. Ich meine, Davis kann schon.
Was ist das? Moment. Ah, das ist Spencer Dinwiddies Musik. Der wird zur Stelle sein.
Ja, sowas. Genau. Das ist aber so die beste Version, sind die Mavs für mich schon sehr, sehr gefährlich. Aber ich habe meine Zweifel, dass wir die in diesem Jahr zu sehen bekommen.
Ja, also bei denen ist auf jeden Fall die Schere am weitesten offen zwischen beste Version und schlechteste Version, weil die schlechteste Version ist, verpassen die Playoffs und die beste Version ist Conference Finals.
Genau. Und ich meine, das Ding ist aber, sie hatten jetzt, die letzten Jahre war das Ding, okay, wir haben 2 sehr dominante Guards und wir haben einen aggressiven Roman zum Ring und sonst müssen wir Platz machen. Und jetzt ist auf einmal theoretisch die Idee, wir haben einen Guard, der viel machen muss und haben da irgendwie 2 Bigs rumrennen. Und da müssen wir irgendwie gucken. Also das ist schon, für mich ist das schon sehr, sehr viel, was du während einer Saison verändern musst.
Absolut.
Und wie gesagt, momentan haben sie aber nicht alle Spieler da, um das genau einzustudieren und da irgendwelche Abläufe. Deswegen tue ich mir sehr schwer zu glauben, dass wir die beste Version sehen. Aber
ja,
sind auch schon wildere Dinge passiert. Zum Beispiel, dass man Luka Doncic tradet mitten in der Saison.
Das stimmt, ja.
Deshalb, ja.
Von all diesen Teams, die wir jetzt genannt haben, wenn du jetzt OKC wärst, ich nehme mal an, wir haben beide OKC ganz oben, weil also ich weiß es sogar, weil wir auch gestern ja schon drüber gesprochen haben.
Ja.
von allen Teams, über die wir jetzt geredet haben, was meinst du, wo Mark Gagnon und Sam Presti am meisten genervt von wären, wenn sie sehen würden, das ist ein Matchup Runde. In Runde 1? Das finden wir irgendwie am nervigsten.
Ich könnte mir vorstellen, aufgrund der Vergangenheit und aber auch aufgrund der Physis, dass sie die Mavs unangenehm fänden, je nachdem, also wenn da alle fit sind. Und
auch wenn es vom Matchup her vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber halt die Warriors. Also, weil es hat, wie gesagt, das sind halt die drei gemeinen Zossen, die dann die irgendwie Dinge tun und dann in deinen und Jimmy und Draymond kriechen dann in die Köpfe und Curry macht gute Nachtgesten. Und ich glaube, das ist halt, da geht es dann gar nicht so direkt ums Matchup, sondern dann geht es einfach darum, da sind halt dann drei, die schon irgendwie alles mitgemacht haben und dann hast du irgendwie noch diesen Mythos Playoff Jimmy dazu. Ich glaube, das ist halt, das wäre, wenn du so eine Saison spielst und dann darfst du in der ersten Runde erstmal die irgendwie aus dem Weg räumen. Ich glaube, das fänden sie nicht so richtig geil.
Ja, ich glaube, die Warriors wären so für, wenn man sie dann schlägt, wären sie fürs Selbstvertrauen schon sehr gut. Ja. Also einfach wegen dem Pedigree, den du angesprochen hast. Ich glaube, dass da irgendwie wegen der, ich glaube, so was Smallball angeht, damit fühlt sich, glaube ich, OKC sehr
damit wohl. Sich wohl.
Und ja. Sie hätten auf jeden Fall mehr Matchup-Versatilität in so einem Duell. Ich glaube, bei den Mavs ist es halt echt interessant, weil die auch in dieser Saison, und das waren ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, alles Spiele ohne Luca, die sich da halt auch regelmäßig gegen OKC durchgesetzt haben und ja, da halt so eine kleine Art von Rivalität entsteht. Gleichzeitig denke ich mir da auch trotzdem über eine Serie, wenn es nur einen Creator gibt und OKC 47 gute Stopper auf dem Flügel hat, vielleicht ja, kann man sich da dann schon auch was einfallen lassen.
Ich würde sie immer favorisieren.
Genau, ja, und man ist jetzt körperlich auch besser dazu in der Lage, also mit der Physis von Davis mitzuhalten, auch von Lively dann vermutlich. Ja, also letztendlich, ich würde in jeder dieser Serien auch auf OKC tippen, aber das sind für mich schon auch die beiden Teams, wo ich denke, das ist halt schon, also eine klassische Erstrundenpartie,
genau,
ist es ja nicht, wenn du jetzt in die Eastern ja Conference guckst, wo Cleveland dann, gegen wen spielen die dann? Gegen Chicago vielleicht. Das ist ja schon eher ein Schaulaufen. Ja,
also haben sie echt gegen Philly gewonnen, ich fasse es nicht.
Gegen Philly gewinnen alle.
Ja,
Philly verabschiedet sich.
Philly hat sich, glaube ich,
die sind raus, das Thema ja ist durch. Deswegen kannst du auch schon,
ja, gemeinsam aber mit Jerry,
kannst schon mal eine Play-in-Party planen.
Die
werden jetzt nicht mehr rausfallen, das geht nicht mehr.
Ja, außer die Nets.
Außer die Nets, aber die haben vergangene Nacht gegen Washington verloren.
Naja, die haben, ja. Die täuschen immer mal ganz kurz an.
Aber das ist jetzt das hässlichste Rennen den Rest der Saison, ne? Ja. Um Platz 10 im Osten.
Ja, wer muss gegen Miami spielen?
Vielleicht reichen sie auch eine Petition ein, dass dieses.
Ja. Das verschont ist einfach, uns bitte.
Genau, Play-in nur, also diesmal nur im Westen.
Ja. Aber Atlanta hat doch letztes Jahr auch Play-in gespielt, oder? Habe ich es falsch
erinnert? Ich glaube, Atlanta ist eigentlich, seitdem es das Play-in gibt, in der Regel dabei gewesen.
Danke. Und sie hat. Und ja, Atlanta und die Bulls, das ist so, ich glaube, für die beiden wurde das Play-in eingeführt.
Ja, also sogenannte Veteran.
Ja, genau. Deswegen, das ist meine Hoffnung. Die hatten ja den First Pick, weißt du?
Mhm. Ja, klar.
Und man, ohne Scheiß, du kennst das ja nicht. Aber
kriegen die Bulls ihren eigenen Rieser.
Dann kriegen sie einen Rieser, genau. Da greifst du nach jedem Strohhalm.
Ja.
Und mehr gibt es momentan nicht. Aber da drehen Kevin Huerter und Josh Giddey drehen dann auf gegen die Sixers.
Mega geil.
Mega, ja. Ein Traum.
Das erste Play-In-Spiel, was nur auf Tape-Delay zu sehen sein wird. wie Weilert die Finals in den 80ern.
Ja, ja. So ist es. Apropos 80er, da waren die Lakers immer dabei, ne?
Da waren die meistens dabei, ja.
Ist das nächste Team bei dir?
Ja, also die sind dann an Position 3.
Und
Flawed but Dangerous, habe ich es auch mal genannt.
Dangerous, ja.
Wie gesagt, die Krieger können man da auch irgendwie mit reinnehmen, aber
ja.
Bei den Lakers ist es halt so, man rechnet irgendwie die ganze Zeit damit, dass die Defense jetzt voll einbricht, aber bisher passiert das ja absolut nicht. Also auch da, wenn man sich so den letzten Monat einfach nur anguckt, also seit Mitte Januar haben die Lakers die beste Defense der Liga. Teil halt mit einem anderen Team. Aber auch da schon längst nicht alles mit Anthony Davis, sondern auch dann, nachdem er ausgefallen ist, haben sie es trotzdem geschafft, halt super zu verteidigen. LeBron spielt auf einmal wieder Defense, also muss man schon wirklich sagen, der ist so, was die Team-Defense angeht, so viel engagierter als noch zu Saisonbeginn, das ist wirklich Tag und Nacht. So, die Kollegen Finney Smith, Vincent, neuerdings auch wieder Vanderbilt, die helfen schon sehr dabei, aber auch, also wenn man sich das jetzt anguckt, beispielsweise gegen Denver, hast du ja gestern auch schon ein bisschen beschrieben, wie sie halt als Team da verteidigt haben, mit einer klaren Strategie gegen Jokic. Aber ich fand auch, dass man da schon gesehen hat, was sie über die letzten Wochen generell sehr gut machen, ist, dass sie sich so
es ist halt einfach ein sehr hohes Level an Aktivität und sie sichern sich gegenseitig ab. Sie sind ja meistens ein bisschen undersized, wenn man das, also weil sie halt, abgesehen von Hayes, gerade keinen richtigen Big Man einsetzen und Hayes ist jetzt auch nicht dein physischer Center oder so, sondern ja auch eher so ein Dünner, der springt, sag ich mal. Und irgendwie kompensieren sie das halt durch echt ein sehr hohes Level an Konnektivität und also auch von allen. Ich war jetzt auch von Austin Reeves teilweise echt beeindruckt, der ja also individuell schon massive Probleme teilweise haben kann, aber der versucht auch irgendwie immer im Weg zu sein, immer irgendwie seinen Job zu erledigen und macht das überwiegend, finde ich, ganz okay. Also ich habe da schon auch meine Zweifel, um ehrlich zu sein, wie es dann in den Playoffs aussieht, wenn du jetzt gegen OKC spielen würdest und Shea sich denkt, oh, aber jetzt habe ich Bock. Und dann sucht er sich halt nach und nach entweder Reeves oder Doncic aus und zieht an denen vorbei und macht irgendwie sein Ding. Da bin ich mal gespannt, ob die Lakers das dann auch irgendwie kompensieren können. Oder wenn sie beispielsweise gegen Denver spielen, über eine Serie und dann feststellen, okay, dieser Jokic, der hat das jetzt irgendwie gecheckt, wie das ist mit Hachimura gegen ihn. Und dann fällt ihm vielleicht auch noch was anderes ein und fällt den Nuggets vielleicht auch noch was anderes ein. Und dann haben sie eigentlich halt keinen richtigen Big Man, der da irgendwie gegenhalten kann. Da bin ich schon gespannt, ob die Defense so gut bleiben kann. Aber momentan muss man es einfach anerkennen, dass es jetzt gerade schon funktioniert. Und dann sehe ich halt, okay, und sie haben zwei der besten Offensivspieler und noch einen verdammt guten dritten Offensivspieler in Austin Reeves. Und das ist, da sind sie ja noch nicht mal ansatzweise bei dem, was das, was ihr Potenzial ist. So, das ist halt die Frage, wie schnell sie, wie gut darin werden können. Aber es gibt ja schon Fortschritte. Und also, wie sie jetzt beispielsweise gegen Denver offensiv ausgesehen haben am Wochenende, das war ja so der erste Vorgeschmack, wo mal alle drei wirklich funktioniert haben, weil Luca bisher jetzt nicht Bäume ausgerissen hat und einfach keine Würfe getroffen hat. Aber der wird ja jetzt mehr und mehr wahrscheinlich er selbst werden. Und dann sehe ich da schon sehr, sehr krasse offensive Möglichkeiten. Wie gesagt, defensiv in den Playoffs, das muss ich alles erstmal sehen. Aber momentan sehen sie schon aus wie ein Team, was halt einfach gefährlich sein kann. Absolut.
Ich meine, das Krasse ist ja wirklich, wenn du dir die Offense anschaust, dass in jeder Minute einer der klügsten Basketballer des Planeten auf dem Feld steht. Also es gibt quasi keine Pause. Also entweder LeBron oder Luca oder beide und dazu hast du noch irgendwie.
Ich dachte, du meinst Jackson Hayes jetzt.
Ja, natürlich. Und dazu hast du noch Austin Reeves. Also du hast als Defense keine Pause im Endeffekt. Du hast immer jemanden, der sehr, sehr klug sich alles irgendwie so ein bisschen zurechtlegen kann. Und das hat man vielleicht auch so, habe ich vielleicht auch nach dem Trade so ein bisschen unterschätzt, wie gut das sein kann. Und das hat, haben jetzt auch schon ein paar Leute gesagt, so diese Smallball-Identität, dass sie die jetzt halt einfach ausleben, gezwungenermaßen natürlich, aber dass das jetzt halt ihr Ding ist und dass sie da schon auch Möglichkeiten haben. Mit der Defense, also ich finde das auch, also gerade diese Aktivität, die du beschrieben hast, das ist ja was du schon durchziehen kannst. Das ist natürlich körperlich sehr fordernd, da muss man natürlich bei LeBron dann schauen, inwieweit das dann in so einer Playoff-Serie dann auch geht, also wie weit dann er da die Balance halten kann.
Vor allem, wenn er jetzt nach jedem Spiel mit Luca saufen geht.
Ja, eben, genau, eben. Er trinkt, haben wir ja bei Starting Five gesehen, er trinkt ja Egermann Weinchen nach dem Spiel, ne? Und jetzt bringt Luca noch einen Kasten Bier mit.
Eben, für sich.
Ja, das ist ja nur die richtige Reihenfolge, ne? Weil Bier auf Wein, das lass sein, mein Freund.
Sonst, korrekt, ja. Sehr, sehr richtig.
Aber es stimmt, es haben ja alle gesagt, so, wow, jetzt vielleicht beeinflusst LeBron Luca positiv. Wie wäre es, pass auf einmal im Herbst kommt LeBron dann mit Plauze ins Training Camp.
Eben, und oft versuchen ja auch die Älteren, sich was von den Jüngeren abzugucken, cool sein, um selber hip und cool zu bleiben.
Ja, genau. Also, genau. Dann, naja. Ja. Nein, aber mit der Defense, also gegen Denver, das, ich habe es ja gestern auch gesagt, für mich war das halt auch so ein bisschen so der ein Team, das sehr, sehr klar für das andere geplant hat in einem Regular-Season-Spiel, das auch so ein bisschen Statement abgeben wollte, gerade auch, weil eben halt dieses Matchup Denver-LA so aufgrund der jüngeren Vergangenheit für die Lakers, glaube ich, schon recht großen Stellenwert hat, weil sie ja da, was 11 Spiele in Folge verloren haben zwischenzeitlich.
Kommt hin. Also letzte Saison, glaube ich, alles in der Regular-Season und dann in Playoffs.
Spiel 4 haben sie, glaube ich, gewonnen in den Playoffs, ne?
Stimmt.
Ja. Und dann, genau, und davor ja auch in Playoffs, also in Conference-Finals gesweept worden und so. Und das halt, klar, da war es natürlich dann irgendwie wichtig, ein Statement zu setzen. Ich habe auch gesagt, Denver war das Spiel nicht egal, aber für Denver hat er sein Ding gemacht. Und da dieses Fronten permanent von Jokic, dann, sie haben ihn ja unfassbar viel gedoppelt. Permanent war einer da und da bin ich eben, genau, da wäre ich jetzt, ich würde da jetzt nicht mir kein, aus diesem Spiel deshalb keinen großen Reim auf eine Serie machen, einfach weil ich glaube, dass da Jokic und Denver dann halt drauf reagieren. Die Lakers werden dann sicherlich auch wieder was machen, aber gerade so jemand wie Vanderbilt, das ist halt, das hat man schon gemerkt, dass es Jokic sich gedacht hat,
warum hängt er sich die ganze Zeit an meinen Ellbogen? Ja, das ist ja nervig. Lass mich mal in Ruhe. Will der Klimmzüge machen dann?
Ja, genau. Und ja, also aber es ist schon, sie sind da deutlich besser und wie du sagst, diese Defense ist halt jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum einfach elitär und damit hatte ich nicht gerechnet. In einem Playoff-Setting, sie hat ja schon Angriffspunkte. Da sind dann Teams, du hast ja auch gesagt, OKC oder so, die dann dafür planen. Da bin ich dann gespannt, wie das aussieht. Aber ich glaube, sie sind besser, als ich dachte, direkt nach dem Trade. Und deswegen, also ich habe es jetzt auch, bei mir sind sie sogar in einem Tier mit den Nuggets und das heißt final, vielleicht im Finale.
Da habe ich sie noch nicht ganz, aber einfach aus dem Grund, weil ich noch nicht, also die Theorie für sie ist halt eigentlich noch nicht das, was man im Moment sieht, weil die ist für mich offensiv unfassbar elitär, defensiv mindestens mittelmäßig. Das ist eigentlich der Schlüssel, glaube ich, für das Spielermaterial. Im Moment sind sie eher andersrum.
Ja.
Und das ist aber, glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleibt.
Das kann, dass die Defense, wenn man sich das dann mal alles so gesetzt hat auch, dass mit Luca, dass die Defense dann schon auch so ein bisschen wieder abkippt. Und auch wenn Teams sich so ein bisschen besser drauf eingestellt haben. Das kann schon sein. Aber so dieses LeBron-Luca, da bin ich schon.
Ist halt auch schon ziemlich gemein. Es gibt jetzt nicht so viele Teams, die dann sagen können, okay, und das sind unsere beiden Dudes, die jetzt erstmal das primäre Matchup auf die haben. Abgesehen davon, dass er eh viel geswitcht wird und so, aber allein schon körperlich ist das schwierig. Also bei Denver denke ich schon immer, okay, mit Aaron Gordon hatten sie schon einen, der für LeBron ganz gut ist, aber wer übernimmt dann jetzt eigentlich Luca?
So. Ja, eben, genau, ja.
Das ist dann wahrscheinlich Christian Brown oder so, aber das ist jetzt auch nicht ein Traum, zumal die Leute dann ja auch in der Regel ganz gut darin sind, auch Fouls zu ziehen.
Ja.
Und wer übernimmt dann Austin Reeves? Ist das dann Murrays Aufgabe?
Also wahrscheinlich.
Michael Porter? Das ist halt schon sehr, 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 sehr kompliziert, gegen dieses Team dann irgendwie eine vernünftige Defense zu entwickeln, glaube ich.
Siehst du
das, obwohl sie bisher halt eigentlich daddeln. Also haben sie ja jetzt noch kaum Automatismen.
Ja.
Das wird sich ja alles noch ändern.
Ja. Aber sie haben halt eben auch zwei, die auch ohne Automatismen klarkommen.
Genau.
Das ist, und den Luxus haben nicht viele. Also deshalb, ich finde sie schon saumäßig gefährlich. Ich würde sie auch noch, also sie sind mit mir in einem Tier mit Denver. Ich würde Denver trotzdem noch stärker einschätzen. Also Denver ist für mich schon die Nummer 2 jetzt in der Conference. Gerade mit Blick auf die Playoffs, aber ja. Die sind schon sehr, sehr gefährlich.
Dann stimmen wir aber überein. Also ich hab Denver zwar dann noch alleine, aber die Reihenfolge oben ist dann auf jeden Fall so.
Ja, okay, sie, gut. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
Ja, wir haben ja gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, was irgendwie Gründe sein könnten, die gegen sie sprechen, also gegen einen Durchmarsch bis in die Finals oder sogar bis zur Meisterschaft. In vergangene Nacht hatten sie jetzt einen 16-0 Run haben sie im vierten Viertel kassiert, und nachdem dann Minnesota das Spiel in Overtime noch gewonnen hat. Aber ja, letztendlich zum Teil bestätigt es halt so die paar Bedenken, die man haben kann, und unterm Strich, wenn wir wissen, dass es sowieso keine perfekten Teams gibt, sind sie schon sehr gut. Und gleichzeitig, also ich musste noch so ein bisschen drüber nachdenken, weil du ja gestern auch angesprochen hast, dieses Zitat von Bryant Windhorst, der wiederum Leute aus der Western Conference zitiert hat, die halt gesagt haben, oder also so sinngemäß, dass sie OKC nicht ernst nehmen.
Ja. Er hat gesagt, niemand in der Liga nimmt OKC ernst. Also das war so sein Zitat.
Ja, und ich musste da so ein bisschen drüber nachdenken, weil, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass alle Coaches schon auch anerkennen, ja, OKC ist ziemlich gut. Also das wäre ja auch ein bisschen schwachsinnig, wenn man das nicht tun würde. Aber gerade wenn man so bedenkt, dass es halt von den Teams, die jetzt, über die wir gesprochen haben, dass da schon auch einige dabei sind, die halt alt sind, also beziehungsweise mit alternden oder uralten Superstars. Und wenn man dann bedenkt, dass OKC eigentlich ja wahrscheinlich nur besser werden wird über die nächsten Jahre, weil die im Kern so jung sind, weil die hoffentlich irgendwann mal mehr als 3 Spiele am Stück mit Hartenstein und Rundgren spielen können, wie sie sich ja eigentlich vorstellen, was jetzt ja gerade so Work in Progress ist, sich da irgendwie aneinander zu gewöhnen. Da ist dann auf jeden Fall im Vergleich dazu potenziell in dieser Saison das Fenster wesentlich offener, als es dann über die nächsten Jahre teilweise sein könnte, wenn OKC sich so weiterentwickelt, wie das jetzt gerade scheint. Mhm. Und dann macht es ja eigentlich voll Sinn zu sagen, dann gehen wir jetzt all in, was ja auch dann manche gemacht haben. Also gerade Golden State und gut, ich meine, den Lakers wurde was geschenkt, aber
es wurde mehr oder weniger auch. Nicht geplant, das kam einfach.
Genau. Ey, und also ich glaube, ernst nehmen auf jeden Fall, aber sie sind jetzt, ich glaube halt nicht, dass sie komplett unschlagbar sind, auch wenn ich drauf, na wobei, ich habe vor der Saison auf Denver getippt, deswegen tippe ich jetzt auch immer noch auf Denver in den Finals, aber das wahrscheinlichste Szenario ist schon, dass OKC am Ende in den Finals steht, aber sie sind wahrscheinlich noch kein unschlagbares Playoff-Team und vielleicht ändert sich das über die nächsten Jahre. Deswegen, der Westen sollte sich strecken.
Soll sich beeilen. Ja, ja, also ich glaube auch, also wir haben ja auch, das Net-Rating sprechen wir immer wieder an, also trotz ihrer Zahlen glaube ich auch, dass sie nicht unschlagbar sind. Trotzdem glaube ich, dass sie, also ich halte sie trotzdem für das beste Team und wir haben ja gestern darüber gesprochen, einerseits, also Windhorst hat das vor allem, es ging vor allem halt um den Mangel an Erfahrung, einfach, dass sie noch so wahnsinnig jung sind und deshalb in einem Playoff-Setting, wenn es eng wird, wir haben die Mavs-Serie letztes Jahr, wobei ich diese Mavs-Serie letztes Jahr, klar kannst du das als Indiz hernehmen oder klar war das auch eine Serie, in der ein junges Team dann einfach nicht die Antworten gefunden hat, gleichzeitig ist es halt auch ein Lernprozess. Also sie haben jetzt, sie hatten jetzt diese eine Serie, bei der sie eigentlich dachten, sie gewinnen sie und
das war die erste richtige Playoff-Erfahrung.
Genau.
Ist ja einfach so.
Und die ist extrem wertvoll, glaube ich. Ja. Und dann haben wir eben über diesen zweiten Creator neben Shea gesprochen, dass wir bei Jalen Williams, bei J-Dub da noch nicht ganz sicher sind, einfach weil es schon öfter auch mal nicht funktioniert hat, einfach auch, weil er dann nicht immer die besten Entscheidungen trifft, weil seine Offense insgesamt dieses Jahr halt noch nicht diesen Sprung gemacht hat. Das sind alles Themen. Ich glaube, es ist generell bei so Teams, bei Lakers sagst du, okay, LeBron, Luka übernehmen. Bei den Nuggets sagst du, Jokic übernimmt mittlerweile wohl auch Murray. Bei den Warriors sagst du jetzt, Curry und Butler übernehmen und Green hat und bei OKC ist halt Shea übernimmt und dann mal gucken.
Ja, ich meine, über die Regular Season macht J-Dub nicht weniger Punkte als Murray. Aber bei Murray haben wir es halt
gesehen, wie er Spiele
offensiv übernimmt. Das haben wir halt von J-Dub einfach nicht gesehen.
Genau. Also deswegen meine ich. Also jetzt nicht jetzt auf die Statistiken dieser Saison bezogen, sondern insgesamt. Ja. Und deshalb ist da halt immer noch so dieses, wie du sagst, so dieses Fünkchen, wo du sagst, sie sind nicht ganz unschlagbar, da bin ich auch dabei. Aber ich freue mich auch drauf zu sehen, wie ein junges Team dann halt genau diese Hürden dann überwindet.
Ja.
Und dann halt diesen Schritt geht. Und ich traue es OKC zu 100% zu.
Und es besteht absolut die Chance, was ja auch ich glaube, in unserer Hot Takes-Folge vor der Saison, habe ich es ja auch gesagt, OKC legt eine Saison wie die Warriors 2015 hin. Also 67 Siege und Meister und am Ende dann alle, ja, irgendwie auch klar. Irgendwie auch folgerichtig.
Ja.
Sie sind auf Kurs, glaube ich, ziemlich genau für 67 Siege und fürs beste Net-Rating aller Zeiten. Das habe ich nicht getippt, aber kann schon auch alles passieren.
Absolut. So ist es. Wir sind gespannt. Und sind am Ende. Kommt noch dazu, ne?
Das kommt erschwerend hinzu. Also unsere Lehren des heutigen Tages sind, die Suns sind verloren, die Grizzlies sind Betrüger und die Lakers sind gefährlich. Das sind für mich die Learnings.
Das sind die Learnings. Und die Warriors vielleicht.
Ja.
Aber nicht ganz so
wie die Lakers. Ja, wir haben über alle Teams ein bisschen was gelernt, aber ich glaube, man soll nicht zu viel.
Ja, genau, eben, genau.
Nicht, auf der Präse steht dann das drauf.
Ja, genau. Ja, genau, so ist es. So, hier. Guck nochmal.
Ja.
Und dann schauen wir mal, was wir die Woche noch über den Osten lernen können, ne?
Absolut.
Machen wir dann Donnerstag, richtig?
Ich glaube Freitag.
Oder Freitag. Wir machen es auf jeden Fall noch.
Vielleicht aber auch Donnerstag, wir werden sehen.
Richtung Ende der Woche.
Genau, einer dieser beiden Tage.
Ja. Dieser verdammten Tage. Gut, dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, das aber jetzt tun wollen, wie immer der Hinweis am Ende, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Dort könnt ihr uns überall abonnieren. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram. Und ihr könnt natürlich gerne auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/Korpiger Podcast und Korpiger mit.
Richtig.
Da kommt doch der Osten. Da kommt der Osten, richtig. Also wenn ihr den Osten hören wollt, solltet ihr da vorbeischauen sogar. Dort gibt es nämlich extra Content. Das ist so unser Zusatz-Content-Kanal für all diejenigen, die die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an euch. Und wie gesagt, als Dankeschön gibt es dann eben solche Extra-Folgen. Wir haben auch den zweiten Teil des Mailbags gestern schon gemacht da. Wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis Ende der Woche, hoffentlich. Reingehauen.